Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann, ich bin der Host von diesem Podcast. In der heutigen Folge geht es wirklich zum Ursprung des Podcasts, zum eigentlichen Hintergrund, und zwar Menschen mit Leidenschaft für China. Eines der Ziele dieses Podcasts ist es, darzustellen, dass China eben doch noch mehr ist als das, was man rein in den Schlagzeilen liest, sondern dass es eben auch Menschen gibt, die in China leben, die das Leben dort sehr mögen und die vor allem auch die Chinesen selber als Menschen sowie die Kultur sehr zu schätzen wissen. Mein heutiger Interviewgast ist Franziska Funke. Die Franzi ist bereits seit 10 Jahren in China. Die Franzi hat eine sehr steile Karriere hingelegt, hat angefangen für einen chinesischen Staatskonzern zu arbeiten und von da an ging die Karriere dann auch steil weiter. Bis hin zu ihrer aktuellen Funktion als Assistentin des China-Vorstands des VW-Konzerns. Die Franzi erzählt mit wahnsinniger Leidenschaft von China, von diesem Land, den Leuten und was sie einfach alles dort zu schätzen weiß. Das ist deswegen eine Folge für alle, die einfach ein bisschen tiefer in China eintauchen wollen und auch für die, die eventuell momentan am Anfang ihrer Karriere stehen und einfach überlegen, was es denn verschiedene Karrierewege gibt. Ja, hört rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hi Franzi, schön, dass du mit im Podcast bist.
Hallo Sabrina, ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und ich bin auch sehr gespannt, weil wir ja als Thema ausgewählt haben, dass wir über deinen Karriereweg in China sprechen. Und du bist, glaube ich, auch tatsächlich die Einzige, die ich kenne. Nee, stimmt nicht ganz wahrscheinlich, aber somit einer der wenigen, die direkt nach dem Studium nach China gegangen ist zum Arbeiten und auch nach wie vor da ist.
Ja, ich glaube, ich bin auch mittlerweile, habe ich vor kurzem mit Schrecken festgestellt, fast 10 Jahre in China.
Das ist schon ganz schön lang, wenn man bedenkt, dass du noch sehr jung bist.
Ja.
Okay, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt zu China gekommen bist.
Ja, also ich habe, wie so viele von unserem gemeinsamen Bekanntenkreis, Soziologie studiert, beziehungsweise bei uns hieß es ja Modern China in Würzburg. Ja. Und ich bin mehr oder weniger aus Zufall daran gekommen, weil ich nach dem Abi nicht wusste, was ich machen sollte und dann ein bisschen in Asien reisen war, unter anderem in Hongkong, und dann von Hongkong immer so Tagestrips nach China gemacht habe, so nach Shenzhen, Guangzhou, Chongqing. Das war dann auch relativ einfach mit Tagesvisen. Da habe ich dann einfach festgestellt, oh okay, also in Hongkong sprechen alle Englisch, und sobald man einen Fuß über die Grenze gesetzt hat, sprach keiner mehr ein Wort Englisch. Und da war ich halt des Öfteren mal total lost, also halt irgendwie so besonders einprägsam war, als ich versucht habe, am Bahnhof ein Ticket zu kaufen und einfach nicht weiterkam. Ich hatte tatsächlich so ein Zeigewörterbuch mit Bildern. Und hab dann da halt auf den Zug und auf das Ticket gezeigt, weil es einfach mit der Kommunikation nicht ging. Ja, und das hat mich fasziniert. Und dann bin ich wiedergekommen, dann habe ich entschieden, okay, ich google jetzt mal, wo kann man in Deutschland Chinesisch lernen. Dann am Anfang sehr zum Entsetzen meiner Eltern damit angefangen und bin hängen geblieben.
Okay, und du hast ja auch rein Modern China studiert und erstmal noch nichts mit Wirtschaft oder so, ne?
Genau, rein Modern China, kein Nebenfach. Also das war wirklich erstmal wirklich der Fokus auf die Sprache.
Und war es dann, wie wir alle wahrscheinlich, auch in Peking im vierten Semester, nehme ich mal an?
Genau, ja. In Peking, und dort habe ich dann auch entschieden, dass ich zwar kurz dann für das Semester danach wieder nach Deutschland komme, aber direkt danach für ein Jahr nach China wiedergegangen bin, nach Shanghai, um im deutschen Pavillon auf der Expo zu arbeiten. Da war ich dann nochmal ein Jahr direkt wieder in China.
Okay, und hast dein Studium fertig gemacht und bist dann wieder rüber?
Genau, habe dann ein Studium fertig gemacht und habe entschieden, okay, jetzt muss ich die Sprache weiter vertiefen und Erfahrungen in China sammeln, weil ich hatte schon auch überlegt, ob ich dann noch einen Master dranhänge. Aber zu dem Zeitpunkt wäre es dann halt auch ein Master in Sinologie gewesen oder Ostasienwissenschaften oder wie das halt auch heißt. Und das wollte ich nicht. Also ich wollte, wenn dann, gerne einen Master in Wirtschaft machen und hatte mich auch an ein paar Unis beworben. Das hätte aber aufgrund eben des Sinologie-Bachelors nicht geklappt. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt sammle ich erstmal Arbeitserfahrung. Ich gucke mal, wo ich jetzt was finde mit dem bisherigen Bachelor. Und kann dann immer noch hinterher einen Master machen, den ich zwar bisher noch nicht gemacht habe, aber jetzt möchte ich dann irgendwann ein MBA machen. Das ist ein anderes Thema. Ja, und dann bin ich einfach direkt nach China, genau.
Und wo hast du dann angefangen? Also wo hast du dann deine erste Arbeitserfahrung gefunden?
Also ich habe dann auch wieder eher zum Entsetzen des Bekanntenkreises nicht in Peking oder in Shanghai Jobsuche gemacht, sondern wirklich eher so Fokus auf, okay, wo kann ich eher in kleineren Städten in China, in denen die Ausländerdichte auch nicht ganz so hoch ist und wo man sowieso Englisch oder Deutsch sprechen kann, wo kann ich da arbeiten? Ja, dann habe ich haben mein Jobprofil, meinen Lebenslauf auf diversen Jobportalen und auf der Seite der Außenhandelskammer stehen gehabt. Und dann wurde ich tatsächlich eines Tages von dem Staatsunternehmen China South Railway, die in Hunan sitzen, in Suzhou. Das ist sogar noch nicht mal die Provinzhauptstadt. Das wäre ja Changsha, sondern das ist von Changsha nochmal 45 Minuten entfernt. Ja, und dann wurde ich von denen kontaktiert und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, mal zu einem Jobinterview zu kommen, weil die jemanden suchten, der Deutsch, Englisch und Chinesisch spricht und die Kommunikation mit den europäischen Kunden machen konnte. Ja, und dann musste ich erstmal auf der Landkarte suchen, wo ist denn Suzhou? Weil ich hatte am Anfang verstanden, es wäre Suzhou und hatte mich schon gefreut, oh, in der Nähe von Shanghai. Ja, und dann habe ich festgestellt, oh nee, ist gar nicht in der Nähe von Shanghai, ist im tiefsten Hunan. Ja, und dann bin ich mal für die erste Runde Jobinterview da einfach so zum Ausprobieren hingeflogen.
Da muss man ganz schön abenteuerlustig sein, wenn man das dann annimmt, oder?
Ja, muss man glaube ich schon. Also ich war da gleichzeitig mit 3-4 anderen Ausländern, die haben da so eine Art kleines Assessment Center gemacht. Mhm. Und also die anderen 3 haben schon mal direkt gesagt, niemals würden sie dorthin ziehen. Ja? Also das war quasi, als wir einen Fuß aus dem Flieger gesetzt haben, für die schon klar. Ja? Und naja, ich dachte mir auch so, okay, ich guck's mir jetzt mal an. Und dann war für mich ehrlich gesagt relativ schnell klar, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, weil das Gehalt, was sie mir in der ersten Runde angeboten haben, halt einfach, naja, also nicht besonders zufriedenstellend war, sagen wir mal so. Mir war zwar klar, dass man als Bachelor mit wenig bis zu keiner Berufserfahrung jetzt keine großen Erwartungen haben darf, aber trotz allem hatte ich schon gerechnet, naja, okay, also so als einziger Ausländer in diesem Staatsunternehmen, ja, in der absoluten Pampa, um es mal auf Deutsch zu sagen, kann man vielleicht doch hoffen, dass das mehr als jetzt ein durchschnittliches chinesisches Gehalt für einen Bachelor-Absolventen ist. Ja, ja, aber das haben sie mir am Anfang erstmal direkt gesagt, nee, also da müsste ich mich schon erstmal beweisen, bevor ich da mehr verdienen würde.
Okay, das heißt, dann wäre das so eine Art Probezeit geworden, wo du dann später mehr bekommst oder man hätte dir zumindest mehr versprochen, aber ob es dann eintrifft, wäre wahrscheinlich.
Ja, also sie haben es mehr oder weniger so verkauft, das wäre jetzt halt normal und dann könnte man sich nochmal drüber unterhalten, aber da habe ich dann sehr schnell signalisiert, okay, nee, also dann mache ich es auch nicht, ja. Weil da würde ich woanders, ich hatte ja auch schon in Peking und Shanghai mich umgeguckt, da würde ich woanders auf jeden Fall mehr verdienen, aber ich war halt, meine Neugierde war halt geweckt, ne? Und ich fand es spannend und ich denke, das haben die schon auch ein bisschen gemerkt, aber ich habe dann trotzdem quasi erstmal abgesagt in der ersten Runde, was dann aber auch dafür gesorgt hat, dass wir so ein bisschen weiter verhandelt haben. Also fast ein bisschen wie auf dem Fake-Markt, wenn man geht, weil man die Sache nicht kaufen will. So kam
es. 1 Million.
Genau, und ich habe gesagt, sei cool. Ja, okay. Also da war es dann zu wenig. Nee, und dann haben wir uns dann doch noch auf was nach mehreren Runden, ich war dann auch insgesamt 3-mal da, haben wir uns dann geeinigt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Ich mach dieses Abenteuer und bleib nicht in Peking oder Shanghai, wo ich sowieso schon weiß, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus. Ja.
Okay. Und dann war für dich aber direkt klar, du machst das jetzt mal 2 Jahre und guckst dann nach was Neuem so auf die Art oder war das für dich total offen und du guckst es dir mal an und schauen, wie sich das entwickelt?
Ja, das war eigentlich schon relativ offen. Also ich habe nie gesagt irgendwie, okay, begrenzen wir das jetzt. Ich meine, ich glaube, ich habe sowieso einen 5-Jahres-Vertrag erstmal unterschrieben, was ganz schön in dem Alter und zu der Zeit auch ein bisschen beängstigend war. Aber gut, klar, man kommt ja aus sowas wieder raus. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue es mir jetzt einfach an. Ich war offen für alles und ich hätte mir durchaus vorstellen können, da noch länger zu bleiben. Aber das hat sich dann einfach ein bisschen anders entwickelt. Aber da kommen wir, denke ich, gleich noch hin.
Wie lange warst du am Schluss da?
Ich war fast 3 Jahre da. Also 2-3 Vierteljahre, genau. Also schon ziemlich lange, ja.
Wie ist das denn, wenn man für einen chinesischen Staatskonzern arbeitet?
Ja, es ist anders. Es ist eine Herausforderung. Es ist einfach, ich kannte vorher, hatte ich jetzt nur Praktika oder war halt mal in ein paar deutschen Unternehmen jeweils ein paar Monate im Sommer gearbeitet, aber jetzt noch nie so richtige Berufserfahrung. Aber dort war einfach mal das Erste, was total auffällig war, dass es sowas wie richtige Prozesse und Strukturen, so wie das halt in so einem guten deutschen Unternehmen der Fall ist, eigentlich irgendwie erstmal gar nicht gab. Also es war alles unglaublich flexibel und schnelllebig und naja, wenn man mal irgendwie ein bisschen Geld brauchte, um schnell ein Unternehmen aufzukaufen, dann ja, wurde der Firmenstempel aus der Blase geholt und auf ein Dokument gesetzt und das Ganze wurde innerhalb von sehr kurzer Zeit dingfest gemacht. Und das fällt mir jetzt auch einfach im Vergleich zu den Arbeitsstrukturen in einem deutschen Unternehmen auf, dass das eine ganz andere Welt ist. Und dass da halt eine gewisse Dynamik herrscht, wo man sich sagt, okay, also da ist diese Prozessliebe der Deutschen, lahmt uns schon manchmal selber. Und dort ist alles so, naja, schnelllebig und wirklich sehr spannend. Also das okay. ist sehr positiv, finde ich.
Das ist eigentlich total interessant, weil in Deutschland ist ja gerade so die Diskussion, hey, ja, in China, die Bahn, die funktioniert top, alles kommt pünktlich, da geht man dann davon aus, da stehen Prozesse dahinter, ja, und das genau durchorganisiert alles. Aber wenn du jetzt sagst, so schnelllebig, spontan, flexibel, passt irgendwie nicht richtig zusammen.
Also gut, bei der Pünktlichkeit der Züge, ja, das ist schon Wahnsinn, aber ich glaube, das ist einfach der gesamte Prozess, dieses Zugtickets kaufen und die Menschen auf die Gleise schleusen, schranken. Und ich glaube, das muss einfach ja in China sein, weil sonst würde das Ganze im Chaos versinken, ja, in den Bahnen. Aber ich meinte mehr so, also das Unternehmen an sich, ne, dass man halt einfach jetzt nicht irgendwie, wenn man einen Purchasing-Prozess anstoßen will, dass das halt erstmal irgendwie 10 Schleifen drehen muss, bevor es dann beim CEO liegt und der seinen Segen gibt. Ja. Das war halt schon alles wesentlich flexibler. Gut, da kann man jetzt auch überlegen, ist das, weil da doch noch ein bisschen, naja, mal ein Hongbao überreicht wurde oder so. Also ich meine, das habe ich schon auch mitbekommen. Das haben sie zwar versucht, vor der Ausländerin zu verstecken, aber da hat man das mitbekommen. Und das ist natürlich auch nochmal was anderes. Aber allgemein, ich war am Anfang extrem fasziniert davon, wie schnell Entscheidungen über Millionen Projekte gemacht wurden. Und wenn halt einfach gesagt wurde, okay, wir haben jetzt die Strategie, wir wollen in den nächsten 3 Jahren 4 bis 5 Unternehmen kaufen auf der Welt, in jedem Markt eins. Also wir brauchen auf jeden Fall eins in Deutschland, wir wollen eins in Amerika, eins in Südamerika. Ja. Und das wurde auch einfach wirklich so durchgesetzt. Ja. Und das fand ich damals absolut beeindruckend und jetzt, wo ich den Vergleich habe, wie es in einem deutschen Unternehmen läuft, noch mehr. Also
würdest du sagen,
die haben wirklich ein extremes Tempo drauf.
Würdest du sagen, dass das durchweg gut ist oder hat es halt auch einfach seine Nachteile und eine gute Mischung wäre ganz nett?
Ja, also es hat beide seine Vor- und Nachteile und dort, ich meine, klar, mit diesem Tempo, du hast natürlich Leute auf der Strecke verloren und entsprechend auch die Unternehmen, die in der Zeit, in der ich dabei war, aufgekauft wurden, zum Teil, naja, überrollt. Ja? Also dieses Typische, was man so in den Medien hört, dass jetzt die Belegschaft eines deutschen Unternehmens auf die Barrikaden geht, wenn da wieder die gelbe Gefahr kommt und sie aufkauft. Ja? Der Betriebsrat halt sagt, okay, das ist schrecklich. Also das habe ich schon auch so ein bisschen miterlebt, ja? Weil das deutsche Unternehmen, was in der Zeit gekauft wurde, sie war nicht begeistert. Und das denke ich mir, wenn man da von der chinesischen Seite aus ein bisschen weniger extrem und weniger schnell und rabiat drangegangen wäre, hätte das vermutlich für wesentlich angenehmere Business Relations mit den Deutschen gesorgt, ja. Okay. Also es war halt schon so, da hat man so richtig live die interkulturellen Probleme einfach miterlebt, ja. Weil es da an allen Ecken und Enden gekracht hat, ja. Und deswegen halt mal eine Deutsche eingestellt wurde, um zu gucken, dass man mit der dann besser kommunizieren kann, ja. Was natürlich, ja, was klar, ich meine, habe ich dann übersetzt und so weiter und ich war halt so ein bisschen die Brücke zwischen beiden Parteien, aber natürlich klar, dass das nicht reicht, ne. Gut, am Ende waren auch viel mehr Ausländer, quasi wieder für jeden Markt einer eingestellt, aber es hat halt einfach so trotz allem sehr am gegenseitigen Verständnis für die andere Kultur gefehlt.
Also du warst mehr der Vermittler dann für das Unternehmen, um die Aufkäufe sozusagen freundlich zu übermitteln.
Also genau, also am Anfang habe ich angefangen in der Overseas Business Unit, nannte sich das, quasi leider weniger in Sales und Marketing, weil das Unternehmen Zugkomponenten an europäische Kunden verkauft hat, also zum Beispiel Siemens, Bombardier, Alstom, also die ganzen großen Zughersteller aus Europa. da hat einfach bei der Kommunikation auch vorne und hinten nichts geklappt, ja, weil Sprache, ja, also Englisch war dort schon mal ein Problem und Deutsch hat sowieso keiner gesprochen und ja, deswegen habe ich dann da mehr oder weniger so eine Art Key-Account-Management gemacht und halt darüber auch dann besser das Produkt kennengelernt und die Industrie im Allgemeinen und dann aber hinterher in deren Mergers und Acquisitions-Team gewechselt, wo eben dann Unternehmen gekauft wurden und da war ich dann so ein bisschen, naja, man könnte es mal Mädchen für alles nennen, weil da habe ich viel übersetzt, da war ich immer bei den Reisen jeweils von den chinesischen Delegationen nach Deutschland mit dabei und umgekehrt, wenn die Deutschen nach China kommen, hat man die da betreut und ja, schon viel Mittler und wie gesagt, diese Brücke zwischen den beiden Ländern, um auch beiden zu zeigen, okay, wir wollen ja eigentlich nichts Böses voneinander, ja, deswegen, das war wirklich sehr, sehr spannend.
Okay, ist auf jeden Fall auch sehr fortschrittlich, wenn die sich dann eine Deutsche ins Team holen, die das für sie dann auch managt. Also
ja, also die haben, schon mal die haben, da, wirklich, haben da sehr weit gedacht, vorausschauend eben in jeden Markt geblickt und sich dann immer die Ausländer rausgepickt aus den Ländern, die eben alle drei Sprachen beherrschten.
Ja, okay.
Und die bereit waren, nach Juzhou zu ziehen.
Ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Vielleicht noch kurz zur Stadt. Also die meisten tatsächlich arbeiten ja in Peking oder Shanghai. Also würde ich jetzt mal sagen, so ein Gros aller Deutschen, die halt in China arbeiten. Was hat für dich die Stadt trotzdem ausgemacht, dass du es da 3 Jahre lang ausgehalten hast? Das ist formuliert ja. Irgendwie, ich weiß, aber...
Nee, aber also stimmt ja. Also ich muss auch zugeben, das erste halbe Jahr habe ich, glaube ich, täglich gedacht, was mache ich hier eigentlich, um Gottes Willen, und wann kann ich hier wieder weg? Mhm. Was ein bisschen mit der Stadt zu tun hatte und vor allem auch mit der anfänglich sehr schwierigen Wohnungssuche, weil ja, ich habe einfach keine Wohnung mit westlicher Toilette gefunden. Ja? Mhm. Und das ist halt nur so ein kleines Beispiel, ja, aber... ja, da hat dann halt für mich irgendwann die Anpassung an die Kultur aufgehört. Und ich habe halt gesagt, das ist mein einziges Requirement. Bitte einen Matong, bitte eine westliche Toilette, ja. Hm. Und ja, also da wurden mir Sachen gezeigt. Da allein darüber kann ich, glaube ich, ein ganzes Buch schreiben, über den Wohnungsmarkt in Hunan, ja. aber nachdem ich dann mal irgendwann eine schöne Wohnung hatte und dann habe ich den Führerschein gemacht, dann habe ich mir ein kleines Auto gekauft, der zum Entsetzen meiner chinesischen Kollegen ein chinesisches Auto und kein deutsches, obwohl ich ja die Vorzeigedeutsche war. Ja. aber ja, also es hat mich gut von A nach B gebracht. Ja. Und irgendwann, es war halt doch, dadurch, dass es eine relativ kleine Stadt ist, ich glaube jetzt irgendwie, naja, 150.000 Einwohner oder so, was ja nun mal für China wirklich klein ist, da irgendwann kannte man sich aus und es war sehr viel familiärer. Und die chinesischen Kollegen haben mich sowieso von Anfang an extrem herzlich aufgenommen. Also das war auch wirklich eine tolle Erfahrung, weil halt einfach irgendwie alle gesagt haben, oh mein Gott, so eine junge Deutsche, die kommt hier alleine hin, ohne Familie. Und ja, haben sich wirklich um mich gekümmert. Ja. Und das war echt schön. Also ich hatte dort wesentlich mehr enge Freundschaften mit Chinesen, als ich es jetzt zum Beispiel hier in den Ausländermetropolen Peking und Shanghai habe. Ja. Und also das war schön. Und irgendwann, ja, man kannte sich aus und es war einfach nicht ganz so groß und hektisch, so wie man es halt aus den großen Städten kannte. Und das wurde ich dann irgendwann, wusste ich das dann einfach auch zu schätzen. Und habe mich dann sehr wohl gefühlt. Und zum Beispiel, als meine Eltern mich besucht haben, ich meine, klar, ich habe irgendwann immer zwischendrin mal die Vollkrise bekommen, wie man das halt, wenn man lange in China ist, mal so hat, ne? Diese Auf- und Abs, diese Achterbahn. Und habe dann halt auch am Wochenende, bin ich immer mal geflüchtet, in größere Städte geflogen oder halt nach Changsha gefahren, damit man auch mal westlich essen konnte, weil in Tokio gab es halt nur McDonald's und Pizza Hut und KFC. Und aber dann haben mich meine Eltern besucht und die fanden es auch total toll und meinten, ach, was beschwerst du dich denn, du hast doch alles hier. Und ja, es war halt bestes Wetter, ne? Luftverschmutzung ist da sowieso noch weniger. Und dann hat halt das Unternehmen, die Chefs haben quasi den roten Teppich ausgerollt, weil meine Eltern zu Besuch kamen. Ja? Also es war schon toll. Die haben sich wirklich extrem um einen gekümmert und man hat sich auch sehr wertgeschätzt gefühlt. Also doch, das war eine tolle Zeit.
Das klingt durch und durch nach einer absolut tollen Erfahrung, aber dennoch bist du ja dort weg. Und du hattest jetzt schon erwähnt, dass du ja mit einem chinesischen Auto dann rumgefahren bist. Und ja. Ich würde mal behaupten, dass deine oder ein Großteil deiner aktuellen Arbeitskollegen das wahrscheinlich nicht machen würde.
Nee, nicht mit einem chinesischen Auto. Jetzt dürfen wir nur noch mit VWs fahren. Oder mit Autos, die zur VW-Familie gehören.
Okay. Warum bist du denn da weg erstmal?
Ja, also es war nach 2,5 Jahren dann so ein bisschen für mich die Zeit, dass ich mich weiterentwickeln wollte und dass ich halt zu dem Unternehmen gesagt habe, so okay, ihr müsst mir jetzt mal hier einen Karrierepfad bieten beziehungsweise einfach mal erklären, wie ich hier weitermachen kann. Wie komme ich hier irgendwann mal in Management? Wie kann ich trainiert werden, weitergebildet werden und was für Optionen hat man da? Ja, da waren die halt relativ überrascht, dass ich nach nur 2 Jahren dort schon angefangen hatte zu sagen, okay, ich möchte noch mehr, weil das hat mir einfach irgendwann nicht mehr so gereicht, dass man halt, um es mal ehrlich zu sagen, so ein bisschen der Ausländer-Clown war, ja. Allen deutschen Kunden vorgeführt wurde und gesagt wurde, hier, guck sie an, die große blonde Deutsche, spricht 3 Sprachen und lebt in China und wir sind alle eine Happy Family. Und ja, klar, das war zwar so, aber ich wollte dann halt mehr. Ich hätte halt unter anderem auch gesagt, okay, eine Option wäre, dass ihr mich quasi für das deutsche Unternehmen mal eine Weile in Deutschland einsetzt, ja. Weil der Austausch zwischen beiden ist ja extrem stark und man braucht dann auch jemanden in Deutschland, der die Chinesen kennt und die Sprache spricht, ja, und das dann den Deutschen dort ein bisschen näher bringt. Ja, aber da haben sie dann halt gesagt, nee, okay, also das machen sie jetzt nicht und ich sollte jetzt schon mal noch die nächsten paar Jahre in Zhuzhou bleiben und ja, Entwicklung, das können wir mal gucken, ich wäre ja noch so jung. Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, nee, sorry, da müssen sich jetzt leider unsere Wege trennen, weil ja, ich halt schon ehrgeizig bin und Ambitionen hatte, ja, einfach mal mich mit unserem Personaler zusammensetzen wollte, damit der mir erklärt, was man so noch machen kann in der Zukunft. Aber das war da einfach nicht üblich. Also das macht, glaube ich, der normale Chinese im Staatsunternehmen auch nicht schon am Anfang. Das macht man vielleicht so nach 10 Jahren, ja. Mhm. Aber wenn man einmal in so einem Staatsunternehmen drin ist, dann bleibt man da. Da hat man extreme Sicherheiten, ja. Und da wird dann einfach nicht, gezweifelt oder kritisch nachgefragt, wie geht's denn jetzt hier weiter, ja. Und das hat sich dann halt gezeigt, dass wir uns dann doch ein bisschen unterscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, war toll. Ihr könnt mich auch gerne in Zukunft nochmal kontaktieren, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Aber ich muss jetzt weiterziehen. Ich möchte in China bleiben, aber ich möchte jetzt mal ein deutsches Unternehmen kennenlernen. Ja.
Okay, und das hast du dann auch gemacht?
Das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich weitergezogen. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, Züge, also ich fahre jetzt eigentlich selber nicht so gerne Zug. Ich fahre lieber Auto, zumindest in Deutschland. Und habe mir gedacht, okay, deutsche Industrie, muss ich in die Automobilindustrie. Ja, und dann habe ich mich konkret beworben bei VW chinaweit eigentlich und habe dann erstmal in Dalian angefangen im Komponentenwerk. Da produziert VW Getriebe und Motoren. Mhm. Und da dachte ich mir, ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, dass man sich nicht sofort in die Zentrale nach Peking setzt, sondern erstmal das Produkt an sich anguckt, ja, weil so ein produzierendes Werk halt doch nochmal was anderes ist als einfach nur die Verwaltungszentrale. Ja, und da war ich dann.
Und ich würde jetzt auch mal sagen, Dalian ist jetzt für einen VW-Standort nicht gerade das Schlechteste. Es geht durchaus auch schlimmer.
Total toll. Also Dalian ist echt schön. Das ist somit meine Lieblingsstadt in China.
Also ich war auch schon da. Ich fand es auch super toll. Also so Dalian und Qingdao sind so meine Lieblingsstädte in China, glaube ich.
Ja, also ich fand es auch total schön, das Klima und auch wieder von der Größe her nicht zu groß, eigentlich wirklich genau passend, ja. Und da fährt man dann morgens auf dem Weg zur Arbeit am Meer lang. Also das war wirklich toll. Das war ein ganz tolles Jahr. Okay. War eben leider nur ein Jahr.
Warum nur ein Jahr? Weil es dich dann zu einer anderen Position gezogen hat, oder?
Ja. Ja, weil ich dann das Angebot bekommen habe, ob ich nicht ins Schwesterwerk, das neuer eröffnete Werk in Tianjin gehen möchte, also auch Getriebe, auch VW, aber ob ich nicht dort als Assistentin der Geschäftsleitung arbeiten möchte. Und das war sowieso schon immer so ein bisschen mein Traum ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe mir das einfach vorgestellt, mir das spannend vorgestellt, vor allem halt als so ein Quereinsteiger, ne, weil ich ja jetzt immer keinen BWL-Background hatte und mir aber dachte, okay, in so einem Bereich kann man dann erstmal extrem viel lernen und diese Weitsicht entwickeln und in alle Bereiche mal reingucken. Und dann habe ich das gemacht und bin nach Tianjin. Das war dann so das krasse Gegenteil zu Dalian. Weil, ja, also mit Tianjin bin ich nie ganz so richtig warm geworden, muss ich ehrlich sagen.
Weil?
Von der Stadt her. Ja, weil
einfach nicht so einfach.
Es ist eine Industriestadt, das Werk dort war halt auch auf der grünen Wiese, ja. Also man musste morgens und abends mindestens 1,5 Stunden jeweils für den Weg zur Arbeit und zurück einrechnen, ja. Und da war nichts drumherum. Also man war dann wirklich auch auf den Standort dort beschränkt. Und ja, also klar, dazu kam natürlich, dass der Job dann wesentlich arbeitsintensiver war. Da hatte man dann auch nicht mehr so viel vom Tag, aber die Stadt Tianjin an sich, manche sagen, ist sehr schön und hat auch so einen schönen alten Stadtkern. Aber ich bin dann ehrlich gesagt schon immer ganz oft am Wochenende nach Peking gefahren. Und weil es ja nur
ist ja nicht weiter.
Minuten mit dem Zug dauert, genau. Und mit den High-Speed-Trains, die von dem Unternehmen, in dem ich vorher war, gefahren wurde. Ja, und deswegen habe ich dann schon sehr viel Zeit in Peking verbracht. Aber ich habe in Tianjin sehr, sehr gute Freunde kennengelernt. Also deswegen, wir sehen uns jetzt auch noch regelmäßig und ich fahre doch immer mal noch am Wochenende jetzt auch nach Tianjin.
Okay.
Und also das, ja, das war dann da das Positivste.
Und wie lange warst du in Tianjin?
In Tianjin war ich dann tatsächlich auch nur ein Jahr.
Okay.
Und dann habe ich das Angebot bekommen aufgrund einer großen Veranstaltung, die ich damit organisiert hatte, ob ich nicht nach Peking wechseln möchte. Ich hatte mir schon gedacht, dass ich diesen Job in Tianjin mindestens 2 bis 3 Jahre mache, weil ja sonst so nach einem Jahr war man gerade mal so richtig angekommen, kann es quasi so richtig aus. Ja, aber das war dann halt ein Angebot, was man eigentlich nicht abschlagen konnte. Das war dann eben die Assistenzstelle für den CEO, für den China-Vorstand. Und da habe ich dann auch gesagt, habe ich dann mit meinen Chefs in Tianjin gesprochen, die haben auch gesagt, ja, auf jeden Fall und unterstütze sie. Und das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Vor allem da der Gute eigentlich einen chinesischen Mann einstellen wollte. Aber dann hat ihn irgendwie doch die deutsche Frau überzeugt.
Cool.
Und deswegen, ja, also bin ich jetzt dann seit etwas über 2 Jahren in Peking.
Ach ja, super. Das ist auch eine tolle Geschichte, wie du da rangekommen bist sozusagen.
Ja, das war so wirklich die Entwicklung von der Third-Tier-City zur Second-Tier und jetzt wieder zur First. Und halt zurück nach Peking, wo ja quasi alles begonnen hat.
Ja, und was würdest du jetzt sagen, was war so das größte Highlight bisher? War es in der First, Second or Third Tier Stadt?
Nee, auf jeden Fall die Anfänge in Duzhou in Hunan, weil ich glaube einfach, das hat mich schon extrem geprägt und das hat jetzt aber auch dafür gesorgt, also für die weitere Entwicklung in China. Und ich glaube, wenn ich es umgekehrt gemacht hätte oder zuerst halt irgendwie in Peking oder in einer Stadt wie Shanghai gearbeitet hätte, dann hätte man diesen Schritt in the middle of nowhere einfach nicht mehr gewagt. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich es andersrum gemacht habe und auch allen zum Trotz bewiesen habe, ja, man kann sehr wohl da gut leben, ja. Und und mich ja wirklich auch wohlgefühlt habe, sonst wäre ich da ja nie so lange geblieben.
Ja.
Und ja, also ich glaube, es hat einfach meine Perspektive für die Arbeitswelt in China extrem geprägt. Und deswegen war das schon so mit eins der einschneidendsten Erlebnisse, eine der spannendsten Stationen bisher, ja.
Ja, also ich kenne auch einige Sinologen, die tatsächlich dann auch vielleicht erstmal den Schritt gegangen sind, in so einer Third-Tier-Stadt anzufangen, ja. Aber die haben es halt nicht lange ausgehalten.
Wie lange denn so?
Ich würde mal sagen, so ein halbes Jahr bis Jahr und dann war es irgendwie vorbei. Also viele, wo dann so sich auch einen Rückzugsort in der Stadt geschaffen haben, also sei das heißt es beispielsweise die Wohnung, die man dann irgendwie westlich einrichtet, aber dann halt trotzdem die Strukturen, die man halt in größeren Städten hat, einfach nicht gegeben waren und die dann so ein bisschen an der anderen Kultur einfach trotzdem gescheitert sind, obwohl sie ja Sinologie studiert hatten und eigentlich wussten, worauf sie sich einlassen. Aber es war dann einfach so anders, dass sie dann gesagt haben, okay, sie wollen das jetzt nicht mehr. Aber vielleicht bist du einfach über den Punkt dann raus und dann fandest du es toll und die anderen, die haben das halt dann vielleicht nicht geschafft so halt.
Ja, ich glaube wirklich, das entscheidet sich im ersten halben Jahr, ob man geht oder ob man bleibt. Und ich habe dann halt relativ schnell gute Freunde kennengelernt und natürlich habe ich mir am Anfang öfter mal die Augen aus dem Kopf geheult, weil ich dachte so, Gott, ja, und hatte Heimweh. Aber ja, irgendwann war dann der Punkt, wie du sagst, war dann der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, nee, also eigentlich finde ich es schon echt cool und spannend. Und und dann habe ich natürlich auch, also es sind dann immer mehr Ausländer dazugekommen und das war dann halt so eine richtige Familie, weil wir haben uns einfach so zusammengetan und das war halt so dieses, okay, wenn einer die Krise hatte, dann hat man sich halt geholfen und deswegen, also die anderen, die mit mir da waren, das sind jetzt auch so mit meine engsten Freunde in China geworden, weil man halt einfach zusammen durch dick und dünn gegangen ist. Also nicht, dass man das in den anderen Städten nicht hat, aber das war da nochmal eine ganz spezielle Situation.
Aber wenn man jetzt so die Reise nachvollzieht, quasi von deinem ersten Job zu dem, was du jetzt machst, dann ist das ja jetzt echt ein absolutes Highlight.
Ja.
Ich weiß nicht, magst du dazu was erzählen oder lieber nicht?
Ja, doch, gerne. Also das war auch, also wenn ich sage, dass Duzhou mit am prägendsten war, dann ist das eher so die Anfangsgeschichte, weil der Job jetzt ist einfach auch extrem, also in jeglicher Bedeutung, also extrem spannend, aber auch extrem anstrengend. Und mir wurde quasi am Anfang gesagt, ja, stell dich darauf ein, dass du jetzt erstmal dein Leben für die nächsten 2 Jahre abgibst und nach dem Kalender des Chefs lebst. Und da dachte ich mir so, ach Quatsch, das kann doch nicht sein. Ja, aber mittlerweile weiß ich, es ist tatsächlich so. Weil, ja, also als China-Vorstand bei Volkswagen hat man halt schon eine extrem verantwortliche Position. Weil China ja der größte Markt für VW ist, ja, und ja. Über 40% des Gesamtergebnisses beisteuert. Und deswegen ist das natürlich einfach, ist hier extrem viel los. Und allein, wie schnell sich der chinesische Markt entwickelt, ja, und jetzt die ganzen neuen Themen mit Elektromobilität und Konnektivität und autonomem Fahren. Naja, und ich war jetzt halt 2 Jahre in dieser extrem spannenden Phase der Transformation dabei. Und habe es auf höchstem Level mitbekommen und ja, ein bisschen was meines eigenen Lebens geopfert, aber das war es auf jeden Fall wert. Das war unglaublich spannend und richtig toll und würde ich auch sofort wieder machen. Und jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, als so eine Assistenzstelle irgendwie das zu machen und den Einblick in solche Themen zu gewinnen, das kann ich echt nur empfehlen, weil klar, es ist extrem anstrengend und man kriegt viel Prügel ab und ist eigentlich auch immer so, weil man ja nun mal ein bisschen das Sprachrohr des Chefs dann ist, ist man halt öfter auch der Dumme, ja, der es dann abkriegt. Aber trotz allem, also jetzt rückblickend betrachtet, in diesen 2 Jahren habe ich mich extrem weiterentwickelt und habe nochmal so viel mehr gelernt. Auch, klar, auch über ein deutsches Unternehmen in China, ja, wovon auch nicht alles positiv ist, weil ja, wir Deutschen trampeln ja schon auch gerne mal so ein bisschen rum, ja. Und das habe ich jetzt auch, also ich habe jetzt so ein bisschen beide Perspektiven. Ich habe einmal die chinesische vorher gehabt und jetzt die komplett deutsche. Und dann sehe ich aber auch immer wieder in unseren Joint Ventures, wie schwierig dann halt so eine Mischung aus beidem ist. Ja, also das war jetzt auch, ja, das war jetzt richtig toll, richtig spannend und hat mich jetzt auch dazu bewegt, dass ich auf jeden Fall weiter bei Volkswagen machen möchte und das Ganze auch noch in China mitverfolgen möchte, wie sich jetzt hier die Zukunft entwickelt.
Okay, das wäre jetzt gerade meine nächste Frage gewesen, ob du dann nicht mal wieder vorhast, zurückzukommen.
Ja, also eigentlich schon, ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch so gedacht, hab ich eigentlich auch gesagt, deswegen werden meine Freunde haben alle schon aufgeschrien. Ich habe eigentlich gesagt, 2019 wird das Jahr, in dem ich China mal verlasse. Auf keinen Fall für immer, weil es halt wirklich, also mittlerweile ist es so richtig zu Hause für mich geworden, ja. Und also mir wird richtig mulmig zumute, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal gehe, ja. Weil ich mich hier mittlerweile so wohl fühle, ja. Und klar, es gibt Probleme und Luftverschmutzung und ja, also gewisse Bedingungen werden für Ausländer immer schwieriger, Visum etc., Internet ist schlecht, aber trotz allem, es ist mehr als nur mein zweites Zuhause geworden und deswegen, ja, habe ich dann jetzt auch entschieden, okay, die Jobperspektiven, die ich zurzeit hier noch habe, und ich bin jetzt gerade dabei, mich in Richtung Management zu entwickeln, das ist einfach hier in China zurzeit unschlagbar und deswegen bleibe ich noch eine Weile hier. Werde dann mal sehen, ob ich mal irgendwann in Zukunft mal eine Pause mache, aber ich denke, ich werde auch sicher zurückkommen. Also irgendwie ist, glaube ich, mein weiterer Berufsweg wird immer eng verknüpft mit China sein.
Also man sagt ja immer so, wenn man mal länger im Ausland war, dann ist man nicht mehr wertvoll für den deutschen Arbeitsmarkt. Aber wenn man natürlich weiß, dass du jetzt Assistentin vom China-Vorstand warst, ich glaube, dann würde dich jeder mit Kusshand empfangen hier in Deutschland.
Ja, also...
Von daher,
ja, sorry.
Ich glaube, du findest einen super Weg, wollte ich damit sagen. Und ich glaube, dir werden immer alle Türen offen stehen. Also klingt echt wahnsinnig spannend. Und ich kenne, wie gesagt, nur ganz, ganz wenige, die überhaupt schon so lange in China sind oder geblieben sind. Ja. Und ich habe auch immer so das Gefühl, bei den Sinologen gibt es so 2 Welten, die irgendwie mit China überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen und die sich einfach verliebt haben und immer wieder dranbleiben oder immer wieder rüberfahren oder halt dort auch arbeiten. Und ja. Du gehörst dann definitiv zur zweiten Welt.
Auf jeden Fall, ich glaube auch. Also es gibt mittlerweile auch aus meinem Jahrgang leider extrem viele, die gar nichts mehr damit zu tun haben oder die durch China herausgefunden haben, okay, also durch das Auslandssemester, ich möchte hier eigentlich nicht mehr bleiben. Was ja dann auch gut ist, ich meine, wenn man diesen Lernprozess gemacht hat und dann feststellt, okay, das ist nicht so meins, aber davor hatte ich eigentlich immer Angst, dass ich das dann irgendwann mal, während ich in Peking mir feststelle und dann schon irgendwie ein paar Jahre fürs Studium vergeudet habe, aber bei mir ist es das genaue Gegenteil. Also das ist sowas von mein Land und meine Kultur und ich mag es extrem und ich mag auch extrem dieses Mittler zwischen 2 Kulturen zu sein. Das ist jetzt auch bei VW immer noch spannend, weil es da klar auch manchmal Reibereien gibt und deswegen ja werde ich sicher noch eine Weile hier bleiben. Also wir können in 10 Jahren nochmal sprechen, wenn ich dann immer noch hier bin. Gut, dann Vielleicht habe ich mal ein bisschen was getan.
Keine Perspektive mehr für Deutschland, kommst nie wieder. Aber ja, hast du dann.
Sagen mir jetzt natürlich auch schon einige, dass man jetzt eigentlich für Deutschland natürlich so ein bisschen verdorben ist. Ne? Also im Sinne von, dass man jetzt auch nicht mehr, ja, halt in einer größeren deutschen Stadt, dass einem das trotzdem fast so langweilig wäre. Das weiß ich nicht, ich kann es nicht so genau sagen. Aber ich hatte jetzt auch die Option, nach Deutschland zurückzugehen. Mhm. Und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir halt doch dachte, okay, ich bin jetzt irgendwie noch nicht wieder bereit. Vielleicht eher nochmal ein ganz anderes Land, also irgendwo sonst in der Welt, ja, andere Sprache nochmal lernen, nochmal eine neue Kultur. Aber Deutschland kann ich ja auch noch in ein paar Jahren machen, habe ich mir gedacht.
Okay, ich finde deine Motivation und ist genial, muss ich sagen. Ja. Finde ich cool. Auch diesen Antrieb einfach immer weiter und noch mehr Neues. Und ja, man hat ja irgendwie das Gefühl, wenn man mal in China war, dann hat man so, so viel erlebt, dass man vielleicht auch bedient ist für den Rest vom Leben.
Nee, denke ich mir gar nicht. Im Gegenteil. Ja. Also ich möchte eigentlich eher noch viel mehr von der Welt sehen und auch eben gerne dann nochmal irgendwo anders leben und arbeiten, weil du dann ja erst so richtig in diese Kultur eintauchst. Und also deswegen, ich bin mir sicher, dass auch China nicht meine letzte Station bleiben wird, aber ich glaube, dass ich immer wieder zurückkommen werde. Und okay, Deutschland, ja, mache ich dann als Retirement.
Ich glaube fest dran, dass wenn wir mal in 10 Jahren wieder telefonieren sollten und uns weiter über deinen Karriereweg unterhalten, dass du dann wahrscheinlich irgendeine Position hast, wo du meine E-Mails gar nicht mehr empfangen kannst. Da bin ich dann so unwichtig und du so wichtig, dass ich wahrscheinlich irgendwelche Freunde anhauen muss, die mal zufällig bei dir vorbeilaufen und eine Nachricht zustecken oder irgendwelches.
Du, kein Problem, das leitet dann das Sekretariat oder die
Assistentin. Ja, genau, irgendwie so manche Spaß. Genau, cool. Vielleicht so als Abschlussfrage. Ja. Bei allem dem, was du jetzt erlebt hast, gibt es irgendwas, was du vielleicht auch anders machen würdest, was du vielleicht bereut hast, was du jetzt jungen Absolventen mitgeben würdest, worauf sie vielleicht achten sollten, wenn sie ihre Karriere vielleicht auch in China anstreben sogar?
Ja. Und zwar schon beim Studiengang auf jeden Fall nicht nur Sinologie studieren. Also das habe ich echt eine ganze Weile bereut. Also ich meine, damit möchte ich nicht unser Fach, unseren Schwerpunkt runterreden. Das machen ja viele auch gern, ja. Mhm. Aber ich habe einfach jetzt so gemerkt, also wenn man dann in die Industrie möchte, ja, also so ein bisschen BWL-Grundkenntnisse wären schon nicht schlecht. Ich meine, ich habe das jetzt nachgeholt mit ein paar Kursen, aber trotz allem ist natürlich sehr viel einfach, klar, Learning by Doing, man bringt es sich selber bei, das ist auch okay. Aber ich habe teilweise einfach das Gefühl, mir fehlt manchmal so diese Grundwissen, so eine Basis, ja. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile viel besser, klar, ich habe mich weiterentwickelt, aber ich würde einfach trotzdem sagen, dieser reine Sinologie-Studiengang muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein, weil ich glaube, es gibt mittlerweile gute Kombinationen, wo man als Nebenfach noch was anderes machen kann, die Sprache trotzdem gut lernen kann. Mhm. Und über Land und Kultur und Leute und Geografie würde ich einfach mal behaupten, lernt man dann nur doch am allermeisten, wenn man im Land ist, ja, wenn man vor Ort ist. Und deswegen, ja, also ich würde beim Studium, wenn ich es jetzt rückblickend nochmal entscheiden könnte, hätte ich dann doch noch irgendwas dazu studiert. Aber es sind jetzt halt so die Anfänge. Und dann auf jeden Fall sofort nach China kommen und hier arbeiten. Also das ist einfach so das Beste, was man machen kann. Und ja, es ist halt einfach so erstmal ins kalte Wasser geschmissen werden. Und selbst wenn es dann ein Fehltritt ist, dann war man aber zumindest im Land und dann weiß man es, ja. Weil vorher, wenn man erstmal in Deutschland bleibt, dann finde ich, kann man das gar nicht so einschätzen, ob China was für einen ist. Und deswegen ruhig den Schritt gehen und nicht sofort die bequemste Stadt auswählen. Klar, das ist jetzt nicht für jeden was, das verstehe ich auch, aber dann kann man ja auch ruhig mal in Shanghai oder Peking erstmal in ein chinesisches Unternehmen gehen. Oder auch gerade in eines der großen neuen, die ganzen Tech-Giants hier, Baidu, Tencent und so weiter. Das ist so unglaublich spannend und die suchen auch immer mal wieder Ausländer, ja. Und deswegen denke ich, das sind so Richtungen, die man erstmal einschlagen könnte, bevor man in ein ausländisches Unternehmen geht, weil man da dann doch sehr schnell halt in seine Muttersprachen wieder fällt. Und ja, das ist dann halt bequem. Ne? Aber am Anfang erstmal vielleicht den etwas unbequemeren Weg gehen. Das ist so mein Rat, mein Learning aus den letzten Jahren.
Ein wunderschönes Fazit und sehr, sehr wertvoll. Also ich glaube, dass es echt vielen weiterhilft, auch sowas einfach mal zu hören von jemandem, der China nicht nur studiert hat, sondern auch einfach so eine Leidenschaft dafür hat und dort tatsächlich dann auch Karriere macht und halt so alles sein Wissen kombiniert und vorantreibt. Und nie träge wird, sondern immer weitermacht und nach den nächsten Optionen schaut. Sehr schön.
Nee, ich finde das auch toll. Ich möchte auch Leute immer für China begeistern. Ich finde es auch überhaupt nicht so toll, dass super viele Leute Asienreisen machen. Dann ist China tatsächlich nicht auf der Reiseliste dabei. Ja? Also immer alle nur nach Thailand und Malaysia und Vietnam wollen. Also ja, ich bin, ich gebe auch gerne immer Asien-Reisetipps für China. sehr zum Leidwesen schon diverser Freunde und Bekannter, ja. Weil ich bin immer pro China. Und deswegen, ich fühle mich hier einfach unglaublich wohl und bin begeistert von dem Land. Und das wird auch immer so bleiben.
Und das hört man auch absolut. vielen, vielen Dank dir. Wirklich super, dass du mitgemacht hast im Podcast.
Ja, danke dir. Finde ich ganz toll, dass du mich gefragt hast.
Ja, und natürlich auch weiterhin wahnsinnig viel Erfolg und ich bin gespannt, wo du in 10 Jahren stehst.
Ja,
ich kann's quasi kaum erwarten.
Wir hören uns nochmal.
Das war der ChinaLog Podcast. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, Sie Anregungen, Kritik oder Feedback zum Podcast haben, dann schreiben Sie doch eine Mail an kontakt@weitmann.com. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.